Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Schandfleck oder Politlabor? Autonomiezentrum oder Partytempel? Kultur, Protest und Politik in einem. Die Berner Ritschu wird 25. Die Bedeutung einst und jetzt von dieser umstrittenen Trutzburg im Stadtzentrum, unser Schwerpunkt in dieser Sendung. Mein Name ist Michael Sali. Zuerst das Thema. Nach der AKW-Katastrophe von Fukushima war auch für die Schweizer Kernkraft nicht mehr wie vorher. Im Blickpunkt vor allem das AKW Mühleberg. Seit 40 Jahren ist das AKW in Betrieb und Betreiber wollen auch in Zukunft an Netz behalten. In den letzten Wochen haben darum Experten aus mehreren Ländern eine weitere Untersuchung gemacht, die die betrieblichen Abläufe im Kernkraftwerk hat unter die Lupe genommen. Brigitte Mader.
Nach dem EU-Stresstest ist es die zweite internationale Untersuchung vom AKW Mühleberg innerhalb kurzer Zeit. Beim EU-Stresstest sind Erdbebensicherheit, die Kühlung im Notfall, der Riss im Kernmantel ein Thema gewesen. Bei dieser neuesten Untersuchung ist es um die Abläufe im Betrieb gegangen. 15 Experten aus 10 Ländern haben im Auftrag der Internationalen Atomagenturbehörde IAEA das Werk in Mühleberg in den letzten 3 Wochen durchleuchtet. Ein Schwachpunkt haben die internationalen Fachleute beim Schutz der Angestellten gefunden. Das Personal sei nicht für alle Eventualitäten geschult, kritisieren sie zum Beispiel. Weiter werden nicht alle Systeme, alle Bestandteile darauf geprüft, ob sie für einen Langzeitbetrieb genug gut seien. Gemeint ist da zum Beispiel ganz konkret die Isolation von Kabel. Für einen Werkleiter von Mühleberg, für einen Martin Sachser, sind das wichtige Erkenntnisse. Das Beispiel von Tschernobyl hat gelernt, wie wichtig die Sicherheitskultur in einem AKW sei.
Sicherheitskultur ist nicht die harte Maschine und das Aggregat, das draussen ist, sondern dort geht es genau um das Zusammenspiel von Mensch, Technik und Organisation. Und genau dort sieht man immer wieder, wenn kleinste Ereignisse sind oder auch etwas grössere, dass genau dort das Zusammenspiel, eben wo der Mensch in Aktion treten, er kann wesentlich beitragen, dass eine Störung vermieden werden kann oder ein Störfall beherrscht werden kann, aber er kann ein Fehlerrisiko sein. Und darum ist eben gerade wichtig, dass man die Organisation mitprüft und Menschen, die dahinter und die Führungskräfte, das gehört dort dazu.
Die Experten, die das AKW Mühleberg angeschaut haben, sind Fachleute, die zum grössten Teil selber in AKW arbeiten. Von einem Gefälligkeitsgutachten, das die BKW da jetzt bekommt, will Martin Sachser aber nichts wissen.
Die gehen auf ihre Standards, die definiert sind. Wir hatten x Diskussionen, auch ich mit dem Teamleader, der hat gesagt, da, schauen, schwarz auf weiss, und das müsst ihr erfüllen. Das ist die beste Praxis, die es auf der Welt gibt, das müsst ihr erfüllen.
Alles in allem 21 Empfehlungen haben die internationalen Experten gemacht. Die BKW tut die jetzt prüfen und er entscheidet, was für Massnahmen sie für richtig anschaut. Für die AKW-Kritiker wie Greenpeace sind diese Ergebnisse ein Armutszeugnis für die Betreibergesellschaft BKW. Es zeige, dass Mühleberg 21 Mal die Noten ungenügend bekommen hat. Und es sei ein Beweis, dass das AKW Mühleberg sofort abgeschaltet werden muss.
Brigitte Mader hat berichtet. Jetzt weitere Meldungen vom Tag. Elisa Henni.
Die Finanzen der Stadt Thun sind im Lot. Das Budget für das nächste Jahr ist ausgeglichen. Ausgaben und Einnahmen liegen bei rund 274 Millionen Franken. Der Thuner Gemeinderat schreibt dazu, dass dahinter restriktive Vorgaben an die Verwaltung stehen und Kürzungen bei den Ausgaben. Die seien nötig gewesen, weil in Thun die Steuereinnahmen weniger wachsen als auch schon. Auch für die nächsten Jahre rechnen wir zu tun mit schwarzen Zahlen. Ende letzten Jahr hat eine Initiative von jungen SVP im Kanton Bern zu reden gegeben, im Stadium vom Unterschriftensammeln, weil ziemlich viele gefälschte Unterschriften sind vorgekommen. Jetzt sind zwei Frauen von der Staatsanwaltschaft für schuldig befunden worden, wie heute die Berner Zeitung geschrieben hat. Die eine Frau hat gut 100 Unterschriften auf den Initiativbögen gefälscht, die andere 170. Beide haben im Telefonbuch Namen und Adressen herausgesucht, ein Geburtsdatum dazu erfunden und haben mit diesen Namen unterschrieben. Bei einer dritten Person ist der Strafbefehl noch nicht rechtskräftig, da läuft noch die Einsprachefrist. Und das Schloss Laupen hat eine neue Zukunft. Der Kanton Bern übergibt das Bauwerk von nationaler Bedeutung an eine Stiftung. Die ist jetzt für den Betrieb und Unterhalt vom Schloss zuständig. Im Schloss sind Ausstellungen, Führungen und Veranstaltungen geplant. Und es gibt auch einfache Übernachtungsmöglichkeiten. Büro und Wohnungen werden vermietet. Das Schloss Stöckli wird an die Burgergemeinde Laupen verkauft.
Mit der Sonne in der Höhe ist es morgen vorbei. Morgen Nachmittag tut es von Westen her zu, es kommt regnen. Bei 12 Grad in Bern und 15 Grad im Wallis. Am Samstag gibt es Regen, zum Teil Schnee bis ins Flachland bei etwa 5 Grad. Der Sonntag ist zwar meistens bewölkt, aber trocken. Ein Vierteljahrhundert alt ist sie, die Berner Ritschau, in ihrer heutigen Form. Zum strittigen, alternativen Kulturzentrum ist 25 und feiert das Wochenende. Grund zum Herrenhören. Blenden wir zurück. Die Hoffnungen, die waren gross gewesen. Bei der Besetzung im Herbst 1987, wo sich die Bewegten mit Werkzeug Zugang zur Ritschau verschafft haben.
Also es ist ganz klar, wir wollen die Ritschau, oder? Wir wollen sie schon lange, wir warten schon lange, wir sind auf den Kreuzknochen. Aber das machen wir nicht mehr länger, oder? Wir haben recht auf den Raum, oder?
Also, wir denken, wir können hier sehr viel daraus machen, weil mit diesen vielen Räumen, das könnte man auch vielfältige Sachen, die das breites Publikum anzieht, daraus machen.
Nicht nur für Bands, sondern für die Gesamtschweiz ist auch ein wichtiges Zentrum.
Es könnte Visitenkarten werden von Bern.
Viel von dem, was sich die Jungen vor 25 Jahren gewünscht haben, ist heute so. In Ritschau wird Kultur gemacht und Politik. Das polarisiert. Für die einen ist sie ein Kulturzentrum mit grosser Ausstrahlung geworden, für die anderen ein Schandfleck und ein Ausgangsort von unbewilligten Demonstrationen. Der Joel Hafner über die Beziehung zwischen der Stadt Bern und ihrer Ritschau.
1987 hat Bern ein Kind bekommen. Eins, das nicht so hat, wie es sollen. Das Kulturzentrum Ritschau. Es hat rebelliert, mit farbigem Irokesenschnitt und lauter Musik. Mit der Zeit ist es ein bisschen älter geworden und hat sich an ein paar Regeln verhalten. In der Familie Bern hat man es darum gerne bekommen. Fünfmal hat zwar ein Paar gefunden, jetzt länge es. Jetzt müssen sie aus dem Haus der Eltern ausziehen. Aber immer hat er eine Abstimmungsmehrheit gefunden, dass die Ritschau eben auch zur Familie gehöre. Die Ritschau, das ist das Kind, das anstatt Betriebswirtschaft Kunst studiert hat. Auf das sind viele ihrer Familie stolz. Und die anderen hoffen, dass es dann vielleicht gleich irgendwann noch auszieht. Oder auch zumindest erwachsen wird. In den 80er Jahren, dann hat es angefangen. Die Jugendbewegung war der Auslöser für die Besetzung, erzählt der Publizist Freddy Lerch, der dann dabei war. Für einen Jungen war es in der Stadt einfach zu eng.
Die Enge hängen zum Teil mit der Zeitgeschichte zusammen. Es hat den Zweiten Weltkrieg gegeben. Es hat als Reaktion eine geistige Landesverteidigung gegeben. Der öffentliche Raum war kein liberaler Raum. Die Schweiz hat auch sehr folgsam im Rahmen des westlichen Systems den Kalten Krieg mitgemacht, was eigentlich zu einer zweiten geistigen Landesverteidigung, zu einer neuen Normierung der Öffentlichkeit geführt hat. Der öffentliche Raum war sehr eng und man musste sehr angepasst leben. Man musste sehr aufpassen, was man sagt. Man musste sehr normal funktionieren.
Zu den Besetzer von Ritschau hat dann auch der Gerhard Speck gehört. Er erinnert sich noch gut an die Stimmung, die dann in der Luft ist gelegen.
Es war eine Pionierstimmung. Man hat ein grosses Haus dort in Beschlag genommen, das einfach ganz viele leere Räume hatte, wo die Fantasie mit dem etwas durchgebrannt ist, was man dort alles machen kann. Und wenn man jetzt zurückschaut, kann man sagen, dass sehr, sehr vieles von dem ist eigentlich umgesetzt worden. Rein von den Projekten, die man dort machen konnte. Also Beiz, Kino, Veranstaltungsräume, Theater, auch Begegnungsorte ohne Konsumpflicht. Das hat dann einfach so ein bisschen eine Euphorie aufgespielt, kann man sagen. Die ist immer grösser geworden.
Die Ritschau ist zum Freiraum geworden. Ein Freiraum für Kultur und Politik. Man hat sich das Wort Autonomie auf die Fahnen geschrieben. Etwas, was zu regelmässigen Konflikten mit der Stadt Bern führt. Das gehöre ich aber dazu, erzählt Freddy Lerch.
Dass man sich abgeschottet hat, das ist natürlich immer so. Das ist im Begriff autonom festgelegt. Und solange die Schweiz so verfasst ist, wie sie jetzt ist, als Demokratie, ist der Begriff Autonomie in einem radikalen Sinn nicht vorgesehen. Und das ist natürlich, das ist illusionär und das kann in einem strengen Sinn die Schweiz auch nicht zulassen. Aber Autonomie hat natürlich sehr viele Facetten und auch sehr vernünftige Facetten und vielleicht auch ein paar unvernünftige Facetten.
Die Nebengeräusche vom Kulturbetrieb sind darum auch illegale Demonstrationen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die ist im Raumschützenmatt bei Ritschau nicht gern gesehen. Immer wieder klebt es, noch heute. Das ist etwas, was die Bürgerlichen zu Bern aufregt. In seiner Zeit als Stadtrat hat Christian Wasserfallen regelmässig dazu aufgefordert, die Ritschau enger an die Zügel zu nehmen. Das sei nötig, findet der FDP-Nationalrat.
Die Ritthalle kommt eigentlich aus
selber verschulden, immer wieder unter Druck von mir aus gesehen. Es ist eine Atomisierung, eine Aufspaltung in kleinste Gruppierungen. Niemand will verantwortlich sein und schon gar nicht im Bereich Sicherheit. Bei Rittau hat man halt einfach auch von der linksgrünen Mehrheit viel zu lang das Auge zugedrückt. Und dort hat sich eine Kultur vom Widerspenstigen, vom Widerborstigen eben entwickelt. Und diese Entwicklung, die hat man politisch leider befördert. Es ist schade. Aber wenn die Reitschulbetreiber sich selber besser würden organisieren, Spielregeln akzeptieren, Sicherheit, Ansprechpersonen, Verantwortlichkeiten letztendlich definieren, hat man dort eine gute Sache. Aber sie wollen nicht.
Oder sie wollen es einfach anders machen. Alles muss diskutiert werden. Ein Chef gibt es nicht, das macht die Kommunikation mit der Stadt schwierig. Dazu kommt eine grundlegend andere Mentalität. Es hat sich aber schon viel verändert in den letzten 25 Jahren, erzählt Gerhard Speck. Gerade auch mit den Leistungsverträgen, die die Geldbeiträge der Stadt an einen kulturellen Leistungsausweis knüpfen.
Die Struktur, wie man sich hat verhalten in diesen ganzen Jahren der Stadt vis-à-vis, die eigentlich ja Hausbesitzer ist von diesem Gebäude, dort hat sich sehr viel auch verändert im Sinn von, dass man jetzt doch probiert, seit man den Leistungsvertrag hat, so ein bisschen eine Verhandlungsbasis zu behalten oder irgendwie auch ein bisschen zu schauen, dass auch immer ein bisschen die gleichen Leute dabei bleiben oder dass es nicht so einen schnellen Wechsel gibt, damit dort eine gewisse Konstanz auch drin ist.
Trotzdem sind die Bürgerlichen nicht zufrieden. Für sie geht die Extrawurst, die Reitschule hat, zu weit. Gerade die Vermischung von Kultur und Politik finden die Gegner problematisch. Das ist aber auch gegen innen so, findet der Gerhard Speck. Er, der 11 Jahre lang Tanzpartys im Dachstock vom Kulturzentrum organisiert hat.
Manchmal sind politische Sachen am Laufen oder irgendwie Ausschreitungen ums Haus und dann ist man betroffen als Veranstalter. Konkret zum Beispiel, dass man muss sehr Acht darauf geben muss, dass wenn es einen Polizeieinsatz gibt ums Haus, dass man rechtzeitig die Lüftung abstellen zum Beispiel, dass nicht das ganze Tränengas in den Konzertsaal reinblasen wird, weil auf das nimmt natürlich der Einsatzleiter meistens keine Rücksicht. Die wissen wahrscheinlich auch nicht, auf welcher Seite die Luft angesaugt wird von dieser Anlage. Das wäre verheerend, weil wenn das Haus umgestellt ist von der Polizei und dann noch Tränengas in den Raum hineinkommt, kann das zu einer Massenpanik führen, die dann niemand mehr verantworten kann, was da daraus entsteht.
Dass es um die Reitschule künftig ruhiger wird, das glaubt der Publizist Freddy Lerch nicht. Es liegt in der Natur vor Sache, dass es zwischen dem alternativen Kulturzentrum und der Stadt Reibungsfläche gäbe. Dabei gehen aber immer vergessen, dass die Stadt auch neben der Kultur von der Reitschule profitiere.
Die Stadt Bern profitiert von der Reitschule, weil dort sehr viele Probleme auch aufgefangen werden. Das war schon immer so, wo sich sonst in anderen Bereichen, im Sozialbereich, im medizinischen, im Psychiatriebereich vielleicht würde auswirken, wo Leute wieder auf die Beine kommen und durch Krisen durchkommen. Und umgekehrt, die Bewegung in Reitschule profitiert natürlich auch von der Stadt Bern, wo eben ein vergleichsweise liberales und einsichtiges Gegenüber ist, wo man doch immerhin jetzt über 25 Jahre immer wieder hat können verhandeln.
25 wird Reitschule, das Kind von der Stadt Bern jetzt. Es hat sich seine Freiräume genommen, die Stadt hat es gewähren. Es gehört dazu, auch wenn es manchmal stumm tut, es sich gegen die Familie auflehnt und seinen eigenen Weg gehen will. Die einen sind stolz auf das unangepasste Tun mit der Bundeshauptstadt. Und die anderen sorgen sicher dafür, dass es beim Familienfest im Stadtrat wieder Thema wird, dann, wenn der neue Leistungsvertrag besprochen wird. Etwas ist sicher, wer einen Querschläger in der Familie hat, bei dem wird es manchmal mühsam, aber sicher nie langweilig.
Bern und seine lebendige Geschichte mit dem anstrengenden Kind, das Kulturzentrum Reitschule im Beitrag von Joel Hafner. Die denkmalgeschützten Gebäude auf der Schützenmatt direkt an der Bahnlinie, die fallen auf und es liegt auf der Hang. Wer nur dran vorbeifährt, sieht nicht rein. Darum habe ich mit der Michelle Beyeler über das Wesen und über die komplizierte Struktur von Reitschule geredet. Die Politologin ist Dozentin an der Universität Bern und hat sich unter anderem mit sozialen Bewegungen auseinandergesetzt. Ich habe sie als erstes gefragt, wie sie das Innenleben von dieser sperrigen Institution beschreiben würde.
Also ich finde es eigentlich ganz eine ganz spannende Institution, die eben verschiedene Elemente so ein bisschen vereint. Also auf der einen Seite ist das Kulturzentrum, das eigentlich auch so ein alternativer Touch hat, aber eigentlich wie ein normales Kulturzentrum funktioniert. Und auf der anderen Seite ist es aber nach wie vor halt auch aus dieser gewachsenen Struktur ein ein Zentrum, wo man sich kann treffen kann, um politische Kampagnen aushecken, wo eben traditionell eher so ein bisschen der links, zum Teil linksradikal Teil von der sozialen Bewegungen sich dort in der Stadt wie einen Raum hat erschaffen, wo man so Sachen kann so ausdenken, ausprobieren, organisieren. Und dieser Teil ist halt dort immer noch dabei.
Warum hat er sich zu Bern können so erhalten, so festigen?
Ja, es sind sicher zwei Sachen. Also das eine finde ich, dass die versuchen, das zu unterdrücken, das abzustellen, die sind gescheitert. Man hat relativ grossen Support von der Bevölkerung für das Zentrum. Und da haben Behörden eine andere Strategie gewählt. Sie haben nicht mehr unterdrücken, sie haben aber gleich eine gewisse Kontrolle beibehalten. Und durch das haben sie dem Ganzen so eine legale Struktur gegeben.
Also sie haben die Hand drauf, sie kontrollieren die Institution, aber haben trotzdem eigentlich fast keine Kontrolle darüber, wenn man sieht, wie es dann so ein bisschen im Alltag hin und her geht. Wie muss man das verstehen? Was ist das für ein Geben und Nehmen?
Also das ist schwierig, um das zu verstehen, weil man eben weil man einerseits ja aus der Sicht jetzt von den Aktivisten will man natürlich möglichst autonom sein, möglichst wenig Kontrolle. Also das hat sehr viel Konfliktpotenzial. Auf der anderen Seite von der Behörde will man natürlich möglichst viel Kontrolle. Und hier hat man so ein Zwischending und das ist eigentlich schon, ja, per Definition ist das konfliktbehaftet.
Also fast wie eine tolerierte Autonomie. Ist das nicht eigentlich, wenn man es ganz grundsätzlich anschaut, ein Verrat an der Bewegung?
Ein Stück weit könnte man das so anschauen. Auf der anderen Seite, wenn man die Spiele, also wenn man jetzt das nicht mitgespielt hat, dass man sich da hat auch kontrollieren lassen, hat man natürlich nie die Möglichkeit, jetzt an so einem zentralen Standort so eine gute Infrastruktur. Das ist ja wirklich fast einmalig. Und wenn man das nicht hat akzeptiert, quasi, also die Kröte, man müsste schlucken, für das man jetzt das hat, wo man hat bekommen.
Mit anderen Worten, die Stadt würde Gefahr laufen, wenn sie würde probieren, die politischen Abläufe innerhalb von der Litauen zu unterdrücken oder zu verhindern, dass sie nachher nicht kontrollieren können, was passieren würde.
Also, man muss natürlich schon, jetzt können sie nicht wirklich, da haben sie nicht die volle Kontrolle. Wenn man jetzt würde die Ritschule zu einem reinen Kulturzentrum machen, dann würden halt die politischen Aktivitäten, die würden eher an anderen Orten und mit einer weniger guten Infrastruktur weitergeführt. Und man hat natürlich auch nicht mehr so die Möglichkeit zu wissen, wo das abgeht. Das ist so.
Schauen wir schnell über Bern aus. In Zürich mit der Roten Fabrik oder in Basel mit der Kaserne, ist das ein bisschen so gegangen, oder nicht?
Ja, also dort werden Kampagnen jetzt an anderen Orten beschlossen. Da weicht man halt näher auf entweder privaten Raum oder häufig sind das irgendwelche alternativen Beizli oder so, die man näher auch nutzen kann für so Koordination. Aber es ist natürlich schwieriger. Im Berner Kontext hat man relativ schnell gemerkt, dass es aber also einerseits der Support von der Bevölkerung ist recht gross gewesen, und man hat gemerkt, dass wenn man mit grossem Geschütz intervenieren will und das alles unterdrücken, dass es nicht wirklich gut kommt.
Die Initialzündung, für das die Ritschule vor 25 Jahren ist besetzt wurde und für das dass die Jugendlichen wieder einen Freiraum haben wollen, zurückgerobert, ist ja auch ein bisschen, dass das Zaffaraya, dass die andere Wohnform, die eine Zeit lang an der Ahrenunger war, verboten wurde von der Stadt. Und das hat einen grossen Schub ausgelöst und dann letztlich auch zu dem heissen Herbst vor 25 Jahren. Auch das Zaffaraya ist bis heute irgendwie ein bisschen erhalten geblieben.
Ja, ich denke, es ist so ein bisschen eine ähnliche Haltung von den Behörden, die man da sieht, durchschimmern, oder? Man hat es legalisiert, um auch ein Stück weit Kontrolle zu haben und um zu verhindern, dass das völlig ausartet, aber auch um zu verhindern, dass es dass nachher wirklich in die Illegalität abwandert, dass man viel besetzte Häuser hat oder so. So hat man wie den autonomen Wohnraum können ermöglichen, ohne und den Konflikt auch ein bisschen können beruhigen.
Würdet ihr dir sagen, dass die Art von Institutionen, sei es die Reitschule mit ihrer Ausstrahlung, politisch engagiert und auch ein Kulturzentrum oder die verschiedenen Wohnformen, die nicht irgendwie in Häusern, sondern in Wegen, an verschiedenen Plätzen oder so stattfinden, dass das ein Privileg ist für unsere Gesellschaft, dass es solche Räume gibt?
Es ist sicher für eine Gesellschaft nicht schlecht, wenn man verschiedene Wohnformen und Politikaktivismusformen akzeptiert und denen auch Raum gibt. Also ich finde es natürlich schön, wenn man eben so Raum hat und Möglichkeiten hat und das nicht unterdrückt für politischen Aktivismus. Auch wenn er manchmal ein bisschen radikaler ist, als das die Mehrheit gerne hat. Aber solche Formen müssen auch möglich sein, weil ich denke, das führt auch zu Innovation, das führt auch dazu, dass man sich auch ein bisschen reiben kann, dass man neue Sachen kann entwickeln kann. Insgesamt, denke ich, ist das für eine Stadt eine gute Sache.
Sind so Inseln wie ein Kultur- und Zentrum Ritual, passen die noch in die Zeit, wo wir jetzt sind, mit den Leuten, die dort aktiv sind? Oder passen die Leute nicht mehr so in die Zeit, wie sie sich jetzt geht, total vernetzt, eher konsumorientiert? Ist das noch zeitgemäss?
Also sicher ist es noch zeitgemäss. Also wir sehen jetzt, wir sind gerade wieder so in einer Phase, jetzt also wenn man da jetzt ein bisschen rausschaut, international von gerade so politischer Aktivismus, soziale Bewegungen, Protest, gerade wieder sehr viel Raum haben und wichtig werden. Also ich denke, da Occupy oder ein arabischer Raum oder so. Also man sieht, echt, das bewegt sie und sich als Masse äußern, das gibt es immer noch. Und es ist auch gut, dass es das immer noch gibt, weil wenn wir nur noch konsumieren, dann sind wir ja auch irgendwo weg von einer Haltung zu Veränderung, zu Entwicklung, zu eben politischen Auseinandersetzungen.
Die Berner Politologin Michelle Beyeler über das Wesen der Berner Ritschu und über die Gründe, warum es sich lohnen könnte, so Freiräume zu erhalten. Das ist das Regionaljournal. Ganz viele Leute, die mögen sich erinnern, haben sich an diesen kalten Tagen ganz letztes Jahr, an diesen warmen Farben und den wärmenden Klängen gefreut, die einen Abend für Abend auf dem Bundesplatz in Band gezogen haben. Jetzt ist es wieder soweit. Ab morgen gibt es Abend für Abend wieder ein Rendezvous beim Bundeshaus. Wer will wissen, wie dass man das diesjährige Allerweltsmotto Innovation als Tradition in Bild und Ton im Wert von 850'000 Franken umgesetzt hat, dann könnt ihr ab morgen Abend immer um 7 Uhr und um 8:30 Uhr schauen. Und wenn ich warten kann, geht hinecht in einer Stunde einfach an die Hauptprobe. Wir beenden unser Rendezvous hier am Radio mit den wichtigsten Meldungen vom Tag. Elisa Henni.
Internationale Experten haben in den letzten 3 Wochen den Betrieb im AKW Mühleberg unter die Lupe genommen. Sie haben geprüft, wie die Angestellten arbeiten und ob im Krisenfall alles richtig würde laufen. Schliesslich haben sie der BKW als Betreiber des Kernkraftwerks 21 Empfehlungen gegeben. Es geht zum Beispiel um den Schutz vom Personal, der noch besser könnte sein, und die Angestellten sind nicht für alle Notfälle geschult. Für Greenpeace sind die 21 Empfehlungen ein Armutszeugnis für das AKW Mühleberg. Sie zeigen, dass Abläufe, Organisation und Notfallplanung ungenügend sind. Und bei einer Initiative der jungen SVP im Kanton Bern sind Ende letztes Jahr viele gefälschte Unterschriften vorgekommen. Jetzt sind 2 Frauen von der Staatsanwaltschaft für schuldig befunden worden. Die eine hat gut 100 Unterschriften auf den Bögen gefälscht, die andere 170. Sie müssen Geldstrafen zahlen. Bei einer dritten Person ist der Strafbefehl noch nicht rechtskräftig.
Der Felix Blumer kündet den Winter an. Die Wetteraussichten zusammengestellt von SF Meteo.
Am Abend und in der Nacht löst sich die Nebelschicht zum Teil auf. Über dem Nebel und außerhalb vom Nebel ist es noch meistens klar. Morgen hat es dann über dem Mittelland am Vormittag noch Nebel- und Hochnebelfelder. Drüber ziehen aber immer dichtere Wolken auf und an vielen Orten ist es dann ein Wechsel von Grau zu Grau. In den Bergen und im Wallis gibt es zuerst noch sonnige Abschnitte, dann werden die Wolken aber ebenfalls dichter und in der zweiten Tageshälfte kommt in allen Gebieten Regen auf. Die Schneefallgrenze liegt zuerst noch bei rund 2000 Meter. In Bern gibt es 12 Grad, im Wallis gibt es morgen 15 Grad. Am Samstag gibt es immer wieder Niederschläge und Schneefallgrenze sinkt am Mittag bis ins Flachland ab. Vor allem in den Bergen gibt es beträchtlich Schnee, im Flachland trocknet es dann am Nachmittag doch relativ schnell einmal ab. Am Sonntag fällt im östlichen Berner Oberland und im Goms zuerst noch ein bisschen Schnee, sonst ist es teilweise sonnig, teilweise bewölkt. Am Wochenende ist es kühl mit Höchstwert um 5 Grad, dazu geht vor allem am Samstag eine unangenehm starke Brise. Im Rhonental liegen die Höchstwerte bei 8 Grad.
Das Regionaljournal kann man als Podcast abonnieren oder auf Internet mitverfolgen regionaljournal.ch. Redaktion von der Sendung Jörg André, ich bin der Michael Sali.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.